Diese Predigt trägt den Titel »Da wandte der Herr sich um«. Nehmen wir uns heute eine besonders bekannte Begebenheit im Neuen Testament zu Herzen, den tiefen Fall des Mannes, dem Jesus den Namen Fels gegeben hat. Und sogleich fällt eines auf, dass diese Sache von allen Synoptikern und auch von Johannes beschrieben wird. Demnach ist hier gesteigerte Aufmerksamkeit auch für uns geboten. Also zuerst zu den Versen des Matthäus und Markus, zum Beispiel aus Matthäus 26. Petrus aber folgte ihnen von ferne bis zum Hof des hohen Priesters. Und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Petrus aber saß draußen im Hof und wärmte sich am Feuer. Und eine Magd trat zu ihm und sprach, »Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer.« Der aber leugnete vor allen und sprach, »Ich weiß nicht, und verstehe auch nicht, was du sagst.« Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, »Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener.« Und er leugnete nochmals mit einem Schwur, »Ich kenne den Menschen nicht.« Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, »Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich.« Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, »Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet.« Und da krähte der Hahn zum zweiten Mal. Dem, was wir bisher gehört haben, fügt der Evangelist Lukas eine weitere Komponente hinzu, die für uns wohl besonders wichtig ist. Und zwar im Kapitel 22. Nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, »Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer.« Petrus aber sprach, »Mensch, ich weiß nicht, was du sagst.« Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, »Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und jetzt noch Johannes. Auch hier fügt eine wesentliche Erweiterung hinzu im Kapitel 18, als da steht, Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohenpriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus, »Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?« Petrus spricht, »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, »Bist du nicht auch einer seiner Jünger?« Er leugnete und sprach, »Ich bin's nicht.« Und da sagte einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, »Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?« Da leugnete Petrus nochmals und sogleich krähte der Hahn. Soweit der Text. Um den chronologischen Ablauf dieser Sache ins rechte Licht zu rücken, hier noch die so interessante Abfolge, wann Jesus wohin geführt worden war, um die Parallelen von Jesu Zeugnis zu der Verleugnung seines Jüngers aufzuzeigen. Dazu stammt alles Folgende auch aus dem Johannesevangelium, auch aus dem Kapitel 18. Und sie führten ihn, nämlich Jesus, zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kajaphas, welcher in jenem Jahr hoher Priester war. Und das war der Kajaphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Und bald darauf sendet Hannas den gebundenen Jesus zu Kajaphas. Und schließlich führten sie Jesus von Kajaphas weg in das Prätorium. Es war aber noch früh, schreibt Johannes, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Fürs Erste wird damit deutlich, dass die Verleugnung des Petrus nicht einfach Schlag auf Schlag erfolgt ist, sondern in allen Punkten unmittelbar verflochten ist in den Ablauf des gleichzeitig stattfindenden Verhörs Christi. Das heißt, während Jesus, ich betone als der Christus, Spott und Schmach erleiden musste, verleugnete Petrus ihn und wollte kein Christ mehr sein. Und dann, als der Christus sein gutes Bekenntnis vor dem Hohen Rat ablegt, exakt da verleugnet ihn Petrus vor den Mägden und den Kriegsknechten im Palasthof. So als würde er den Sohn Gottes, den König von Israel, nicht kennen. Ja, er stellt sogar das Dasein, die Stufe eines Jüngers, als etwas Nichtiges hin. Nach Ort und Zeit geordnet ist der Fall des Petrus demnach so vor sich gegangen. Petrus war dem Herrn in den Prunkbau des Hohepriesters gefolgt, den Johannes als einen Palast beschreibt, den Hannas mit Kajaphas, seinem Schwiegersohn, zusammen bewohnte, der aber verschiedene Eingänge hatte. Und es steht fest, Petrus blieb vom Anfang bis zum Ende in demselben Hof, wo das Kohlenfeuer brannte. Den Herrn verleugnete er zum ersten Mal, als dieser direkt vor Hannas stand. Und als der Heiland dann gebunden abgeführt worden war zu Kajaphas und sich die Ratsherren auch auf dem Hof um falsche Zeugen bemühten, da verleugnete Petrus Jesus zum zweiten Mal und nach einer Stunde zum dritten Mal. Der Blick des sich umwendenden Jesus hat seinen gefallenen Jünger dann wohl von einem Fenster aus getroffen oder aus einer offenstehenden Tür im Erdgeschoss des Palastes, wo sich der Gerichtssaal des Hohenpriesters befand. Wir alle kennen es, das so unangenehme Wort, Petrus aber folgte von Ferne. Denn ja, auch Petrus war geflohen im Garten, so wie die anderen. Und jetzt versuchte er, die Scharte seiner Feigheit wieder auszuwetzen. Er wollte beweisen, er sei doch nicht so schwach, wie sein Meister ihm vorhergesagt hatte. Er wollte zeigen, dass doch möglich sei, was Jesus für unmöglich erklärt hatte. Aber ach, wäre er doch lieber hingeflohen ins Verborgene und wäre dort auf die Knie gefallen und hätte gebetet, dass er nicht in Versuchung gefallen wäre. Ja, zugeben hätte er sollen, Herr, ich sehe ja schon, das Erste ist bereits erfüllt, ich habe dich verlassen, wie du es mir vorhergesagt hast. Und jetzt? Jetzt lauert auch das Andere schon vor der Tür, das dreimalige Verleugnen, nicht wahr? Aber nein, er war ja der Petrus, er war ja der Felsenmann. Was ihn beflügelte, das war sein Temperament. Er traute sich zu viel, unter anderem, weil er das für lauter Liebe und für Glauben gehalten hat, was aber nichts anderes war als Selbstgefühl und Eigensinn. Seine Liebe zu Christus, die war damals über und über befleckt von dem unlauteren Begehren, Christus zeigen zu wollen, was er an seinem Petrus doch hat. Und das ist das größte Problem der Christenheit. Und zwar eines jeden Einzelnen, seit all den Jahrhunderten, die gute Meinung von uns selber. Wie viele Christen sind seit jeher so unterwegs, in falschem Ehrgeiz, in vermeintlich eigener Größe und in eigener Güte und Kraft, und hat auch rechtschaffene Redlichkeit und Tapferkeit in unseren Tagen sehr nachgelassen, so doch nicht der Eigensinn und das so fatale Selbstvertrauen. Und so fuhr auch beides hier dem Petrus nach dem ihm von Jesus prophezeiten Verleugnen jetzt tief hinein, in Mark und Bein und hat ihm Seele und Geist so aufs Peinlichste geschieden. Petrus gelüstete es nach eigensinnigem Heldentum, wozu er aber nicht berufen war hier. Petrus hat sich hier selbst gegürtet und ist hingegangen, wo er wollte. Dass sein Gewissen dabei nicht heil war, bezeugt das Wort, er folgte von Ferne. Aber er kämpfte sie nieder, seine Bangigkeit, so als wäre sie Unrecht. Ja, Petrus wähnte sich stark. In diesem Irrtum sitzen auch wir auf, wenn wir uns wieder und wieder leiten lassen von unserer hohen Meinung, von uns selber und Gottes klares Wort außer Acht lassen. Der Anfang seines tiefen Falles war auch, dass er sich nicht unter das Wort Jesu beugte, du kannst mir diesmal nicht folgen. Nein, Petrus erinnerte sich lieber an seine eigenen vermessenen Aussagen. Ich will dir folgen und sterben will ich für dich. Und wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Schon eine sehr bemerkenswerte Ausgangssituation für eine Verleugnung, meint ihr nicht? Halten wir noch Jesu ernste Warnung an diese offensichtliche Vermessenheit, die in Johannes 11 steht, wer des Nachts wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Und genau das traf jetzt ein bei Petrus, der sich hier eigensinnig des göttlichen Lichts beraubte. Vergessen wir dabei nicht, dass all diese Dinge unsertwegen aufgeschrieben sind. Petrus wollte mit Gewalt hinein in die Versuchung, und so fand sich auch die Gelegenheit dazu, denn ein anderer Jünger, zweifellos der Johannes, gesellte sich auf dem Weg zu Petrus und ermöglichte ihm den Weg in den Hof des Hohenpriesters, und somit war auch der Weg ins Verderben frei. Bemerkenswert ist, dass dabei des Johannes Jüngerschaft im Palast wohl bekannt war, dass er aber selber hier ganz frei ausgeht, während Petrus vom Satan gesichtet wird. Daraus haben wir wohl zu lernen, dass ein Jünger angegriffen und verwirrt wird, wenn und weil er auf dem falschen Platz in falschem Eifer agiert, während seinem Mitjünger am selben Ort kein Leid geschieht, obwohl der ihm sogar, wenn auch arglos, den Weg ebnet zu seinem Verrat. Wenn also unser Gang nicht sicher gegründet ist nach dem Wort Jesu, dann werden uns sogar unsere besten Freunde zum Fangnetz und Fallstrick werden. Und sichtlich verlässt den Draufgänger Petrus hier auch prompt der Mut, als er bekennen soll. Unser himmlischer Platzierer platziert uns aber nie und nirgends zum Zorn, sondern damit wir das Heil gewinnen sollen durch unseren Herrn Jesus Christus, so steht es im 1. Thessalonicher Brief, in Kapitel 5. Sind wir aber nicht dort, wo wir sein sollen, wo unser von Gott zugewiesener Platz ist, dann sind wir auf uns allein gestellt und wir werden in jeder Hinsicht versagen, was das Reich Gottes betrifft. Gottes Wort hat auch eine Antwort auf die Frage, wie geht's zu, dass einer 1000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Kommt nicht daher, dass ihr Fels sie verkauft hat und der Herr sie dahingegeben hat? So steht's im 5. Mose im Kapitel 32. Das Tragische ist, dass obwohl Gott uns vor vielem rechtzeitig warnt, wir dennoch trotzig vorwärts stürmen, auf dem eigensinnigen Weg und ihn verraten, wie prophezeit. Oder wüsste sich jemand gefeit unter uns vor solcher Zielverfehlung? Petrus jedenfalls war nun im Hof und es war nicht Gott, wie damals bei Noah, sondern der Teufel schloss hinter ihm die Tür zu. Dessen ungeachtet näherte sich jetzt dem Feuer. Als Fischer wäre er zwar kalte Nächte gewöhnt gewesen, aber hier war es ihm nicht ums Wärmen allein zu tun, sondern lauschen wollte er, erfahren, was die Knechte redeten und wie es denn hinaus wollte mit Jesus. Christus hatte zwar oft und oft angekündigt, was und wie er leiden würde, aber wenn wir im Eigensinn vorbrechen, dann lieben wir das Denken nicht mehr sonderlich. Dann hört unser einer eher auf seine scheingläubigen Gefühle und Hoffnungen. Und außerdem war Petrus scheinbar immer noch seiner Gesinnung treu, »Herr, das widerfahre dir nur nicht.« Und als er nun sieht, was und dass es dem Herrn wirklich widerfährt, da ärgert er sich nun auch an ihm, wie all die anderen. Spätestens dort am Kohlenfeuer muss sich die Verleugnung bei ihm eingeschlichen haben, fix in seine Gedanken eingenistet haben, denn wir Gläubigen, wir fallen ja nicht im Nu, wir sinken vielmehr zuerst, bevor wir dann endgültig fallen, oder? Und so wird er sich dort im Schein des Feuers eine unbefangene Miene aufgesetzt haben, um sich nicht seine Betrübnis anmerken zu lassen als Jünger. Aber da tritt die Türhüterin herzu, die schon bei seinem Eintritt Verdacht geschöpft hat, schaut ihn scharf an und fragt ihn, »Bist du nicht ein Jünger dieses Menschen?« Beachten wir ihr Wort, dieses Menschen. Schon bald wird auch Petrus es so verwenden. Und ob wir nun schweigen oder heucheln oder gar verleugnen an den Feuern dieser Welt, die Menschen glauben uns so oder so nicht. Gott lässt es nämlich nicht zu. Ist es uns nicht auch schon einmal, ja mehr als einmal schwer gefallen, unsere Bekanntschaft mit Jesus wegzuheucheln, weil sie uns momentan unbequem geworden war? Immer wieder erklingt diese Frage etwa, bist du nicht auch ein Jünger dieses Menschen? Ja, der Widersacher und seine Helfer spielen jetzt mit Petrus im Hof des hohen Priesters, dort im Hoheitsgebiet der Religion, der Macht, der Welt und der Sünde. Und die hochgehenden Wogen dieser Weltzeit spielen jetzt mit dem, der für Jesus sterben hat wollen, wie mit einem ankerlosen Schiff. Und da leugnete er vor ihnen allen, ich bin es nicht. Nicht einmal kennen wollte Petrus den Herrn. Und so befremdet stellt er sich, weil man ihn so fragen und beleidigen könne. Ich weiß nicht, was du sagst, soll heißen, ich verstehe deine Frage gar nicht, weiß gar nicht, um was oder um wen es sich hier handelt. Kaum aber ist das Wort draußen, geht's ihm als ein Stich durchs Herz, wovon sein Innerstes zuletzt schon so fern war, genau das hat sein Mund jetzt geredet. Später, in ein paar Wochen, wird er, ja er, vielen denselben Stachel des Vorwurfs ins Gemüt drücken. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet, wird er sagen, was in Apostelgeschichte 3,14 aufgeschrieben ist. Und daran sehen wir, wie Gott sich die Seinen zubereitet. Ging es Paulus anders? An sich ja, aber das Ergebnis war das gleiche. Der eine hat den Herrn böse verleugnet und der andere hat ihn, das heißt seine Gemeinde, verfolgt unter Wüten, Drohen und Morden. Wie klein macht der Herr doch die Seinen, bevor er sie in seinen Weinberg schickt. Auch wir können nicht Gottes Wort vor anderen Menschen in den Mund nehmen, ohne uns bewusst zu sein, was für elende Sünder und wie verwerflich wir sind und dass es Sekunde um Sekunde nur Gottes Gnade ist, dass wir nicht untergehen in neuem, schnöden, ja todbringenden Verrat. Der so in die Enge getriebene Petrus hält es jedenfalls nicht mehr aus, unter dem dauernden Offenbarwerden als Jesus-Jünger, und schleicht jetzt sacht den Säulengang entlang, der zur Straße hinführt. Entkommen will seine Seele, will diesen unheimlichen Ort verlassen. Aber da, Greta Hahn! Und Petrus durchdringt dieses Zeichen wie ein Schwert. Es ist, als wäre es dem Satan erlaubt, in diesem Moment dem Hahn auf den Leib zu steigen, um ihm im passendsten Moment diesen Schrei herauszupressen. So wie einst die Todesboten dem Hiob alles satanische Unheil verkündeten, Schlag auf Schlag. Und schon drückt der höllische Jäger, stets gewaltig schnell im Verfolgen von verzagten gläubigen Seelen, auch hier punktgenau den nächsten Pfeil ab auf den weitwunden Petrus. Denn jetzt erschallt der Ruf einer anderen Magd. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und auch die Türhüterin stimmt noch einmal prompt mit ein. Da gibt sich Petrus, bestürzt verloren in diesem Sieb, in dieser Sichtungsjagd des Satans. Geschüttelt und schier besinnungslos ist er nicht mehr in der Lage, sich zu sammeln, und schon tritt wieder einer der Knechte auf ihn zu und sagt, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Ja, was nun? Petrus kehrt geschlagen zum Feuer zurück. Zum Feuer, diesen biblischen Synonym für Gericht. Und er tut, als wolle er sich wärmen, und mischt sich mit erzwungener Gleichgültigkeit unter die Knechte, so unauffällig wie nur möglich. Aber da ruft ihm schon der ganze Haufe entgegen, bist du nicht seiner Jünger einer? Was hast du hier bei uns zu schaffen? Und wieder leugnet er weiter, ich bin es nicht, ich kenne diesen Menschen nicht. Jetzt schwört er es sogar. Wir hören sie heraus, die Steigerung, nicht wahr? Wie sie ja auch unser einem widerfährt unter steten Druck von unten bei gleichzeitiger Erziehung von oben. Wer von uns hätte bei seiner eigenen Bekehrung gedacht, wie abgrundtief schlecht er ist, bis hinein ins Innerste. Ich fürchte, bis heute haben wir es nicht begriffen. Aber sehen wir weiter. Im Schwören brechen sie jetzt neu hervor, die alten, rohen Sitten eines unbekehrten Simon, Jonas Sohn, und dann nennt er jetzt seinen Herrn mit voller Absicht, gleichgültig und verächtlich, den Menschen. So wie die Magd ihn schon mehrfach genannt hat. Sie kennt es ja nicht anders, er schon. Und das hier ist des Teufels Schule. Und ein besonderer Moment der Verleugnung, der extra für uns vermerkt geblieben ist. Petrus nennt den einen Menschen, den er einst mit dem Bekenntnis ehren durfte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat ihm damals geantwortet, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, was für ein fürchterlicher Moment für einen Jünger Jesu nach all dem, was er an Guten gesehen und miterlebt hat. Jetzt macht er, den Sohn des lebendigen Gottes, den Schöpfer der Weltzeiten, der Engel und des Universums, der gekommen ist, um ihn vor dem ewigen Feuer zu retten und der ihn berufen hat zum Apostel, hier am Teufelsfeuer der Welt vor ein paar Knechten zur verächtlichen Kreatur. Ach, wie wird es da jetzt da drinnen ausgesehen haben in ihm, in jener Stunde dort am Feuer? War das hier nicht eine Art Bedenkzeit, die ihm die Langmut Gottes eingeräumt hat? Seine Augen hätten auf den Herrn gerichtet sein sollen, damit er seine Füße aus dem Netz ziehe, so sagt Psalm 25 im Vers 15. Aber nein, der Satan war zu emsig weiter damit beschäftigt, ihm Sand in die Augen zu streuen und ihm den Rückzug zur Umkehr, zur Gesinnungsänderung für alle Fälle abzuschneiden. Ich weiß nicht, wie oft ihr ganz tief gesunken seid im Laufe eures Glaubenslebens, und ich möchte es auch von keinem wissen. Mir reicht das, was Gott mir zeigt von mir selber. Und deshalb freue ich mich immer sehr an der Gemeinschaft mit jenen Gotteskindern, die besonders tief und nachdrücklich gelernt haben, ihren Mund in den Staub zu legen, die nichts mehr von sich halten können. Denn das sind die angenehmsten Mitpilger. Zurück zu Petrus damit. Auch die heilsame Erkenntnis, ich habe gesündigt, hat ihm der Satan schon verschüttet. Denn Petrus hat sich eingelassen mit ihm und er hat dabei seine anfängliche Angst und seine Scham verloren. Er hat sich auch wohl eingeredet, eine Notlüge ist erlaubt, wie die Religionen der Welt allemal zu tun pflegen. Flüchten wir uns nicht auch ab und zu in jenen so naheliegenden Gedanken, der da lautet, was nützt und was hilft dem Herrn denn schon mein armseliges Bekenntnis? Na und diese Knechte, so mochte Petrus weiterdenken, die haben ja vor Gott überhaupt kein Recht, ihn, den Apostel, so zu befragen. Er war keineswegs verpflichtet, solchen Typen die Wahrheit zu sagen. Ja, und der falsche Schwur? Ach, den hat er ja in seiner Herzensangst ausgestoßen. Und wenn Jesus es verlangt, dann kann man das ja alles wieder zurechtbringen, nicht wahr? Der Teufel ist dem Petrus sicher sehr willfährig gewesen im Darreichen solcher und ähnlicher Feigenblätter. Was meint ihr? Kennt ihr solche Hilfe nicht aus eigener Erfahrung? Jetzt aber sitzt Petrus da mit einem dreisten Ausdruck im Gesicht. Er hat die Flucht nach unten ergriffen, er redet einfach mit, mischt sich in das Geschwätz der Kriegsknechte und spricht von Jesus als einem Menschen, der ihn nichts angeht. Allerdings verrät ihn dabei dauernd sein Akzent, seine galiläische Ausdrucksweise, denn schon wieder erklingt der Vorwurf der Knechte, »Wahrlich, du bist einer von denen!« Was verfolgt ihn eigentlich mehr? Gottes Erziehung? Der Teufel? Oder die Menschen? Auch Hiob muss diese Frage geplagt haben und das noch viel länger. Sein Buch steht ganz zentral in unserer Bibel und das wohl nicht umsonst als das erste Buch der Weisheit. Und als wollte der Widersacher ihn noch mehr verhöhnen und festnageln, macht sich jetzt ein Verwandter des Malchus, dem er, der Petrus, das Ohr abgehauen hatte, an ihn heran mit den Worten, »Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?« »Du, da schießt dir die Röte ins Gesicht und das Wort Jesu schrecklich ins Gewissen, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Angst kommt jetzt auf, große Angst. Aber dass Petrus dabei immer noch die ganze Zeit über hier im Hof beschirmt geblieben ist durch Jesu Wort, sucht ihr mich, dann lasst diese gehen, das sehen wir mehr als deutlich, denn niemand legt die Hand an ihn, die ganze Zeit über nicht. Aber das mit Dank zu registrieren, dazu fehlt ihm jetzt die Ruhe, er kommt ja gar nicht mehr zur rechten Besinnung. Vielmehr verflucht er sich jetzt selber ob all dieser Angriffe. Gott solle ihn so oder so strafen, ruft er aus. Ja, er wolle keinen Teil haben am Reich Gottes, wenn er diesen Jesus kenne. Was ist das? Geistlicher Suizid? Ein Pakt mit dem Teufel? Was werden die Kriegsknechte gedacht haben? Was haben sie gesehen? Erst haben sie den Judas miterlebt und nun den Petrus. Wie werden sie diesen Feigling verächtlich angesehen haben? Was für eine Schmach für Jesus! Ja, was sieht die Welt denn an uns? Petrus kannte Jesu Wort sehr wohl und wir kennen es auch. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Exakt unter dieses Urteil war er nun gefallen. Hatte sich selber hinein manövriert. Er hatte seine Seligkeit verwettet und sich definitiv in die Hölle gebettet. Da raunt dir der Feind dann ins Ohr, einmal verschworen, auf ewig verloren. Ist das nicht die ernsteste Sache? Ist das nicht der tiefste Fall eines Geretteten in Christus, dessen ihr die Schrift gedenkt? Und sie tut das sehr, sehr detailreich. Verweilen sollen wir, intensiv verweilen, sollen wir an diesem Denkmal, denn es ist Gottes Wort an uns. Psalm 107 sagt dazu, wer weise ist, wird dies beachten und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. An immer mehr hätte Petrus vorher gedacht, dass er solch ein Sünder sein könnte. Freilich, 3 Jahre davor hat er sich selber einen sündigen Menschen geschimpft, von dem Jesus doch bitte hinausgehen möge. War das nur eine Redensart? Ein pragmatisches Understatement? Ein dummer Scherz? Als so sündig und so schlecht hatte er sich jedenfalls nicht erkannt, wie er jetzt mit Schwören und mit sich selbst verfluchen seinen Herrn verleugnet hatte. Aber, wie schon gesagt, was Petrus zu Fall gebracht hat, waren die guten Gedanken, die gute Meinung von ihm selber. Und deshalb wird uns hier dieser Spiegel vorgehalten. Wir sollen erkennen, wie sehr der Same jeder Sünde in uns wuchert und dass in unserem Fleisch absolut nichts Gutes wohnt. Es ist die teuflischste Verdrehung des Evangeliums, unter Menschen die Meinung zu verbreiten, dass der gläubige Mensch in sich gut sei und sich bessern könnte. Wahr ist vielmehr, dass Christus am Kreuz für das Mitgekreuzigtsein von uns gesorgt hat. Wir, abgrundtiefe Sünder, können, dürfen und sollen uns jetzt für mitgestorben halten und Christus in uns leben lassen. Alles andere, alles eigene, ist dabei von übel. Der Fall des Petrus soll uns ja erschrecken, wenn wir immer noch meinen, wir könnten mit unserer Natur etwas erreichen und mit unserem Willen etwas durchsetzen. Wenn wir meinen, wir dürften uns hinzugesellen zu der orphisch-ökumenischen Horde, die sich jetzt genüsslich an den Kohlenfeuern dieser Endzeit wärmt. So oft nämlich wir einen Tag beginnen ohne Gebet und ohne wachsame Sammlung, und so oft wir uns stärker und gesegneter vorkommen als manche unserer Brüder, so oft soll uns der Fall des Petrus hier zutiefst erschrecken. Und so oft wir über das hinausgehen, was Gott uns gegeben hat durch seinen Befehl, durch sein Wort, durch seine Verheißung, so oft wir gefährliche Wege, Gänge oder Höfe betreten, ohne das feste, sichere Wort Gottes unter unseren Füßen zu haben, so oft soll uns der Fall des Petrus zutiefst aufschrecken. Petrus durfte später dann an die christlichen Fremdlinge in der Zerstreuung schreiben, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, und führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und wenn wir doch wieder einmal unser Gewissen verletzt haben und dem Versucher sozusagen das Ja-Wort gegeben haben, dann soll doch der zweite und der dritte Fall des Petrus hier uns erst recht wieder erschrecken, damit wir uns nicht noch weiter fortschleppen lassen von einer Sünde in die andere. Denken wir dabei daran, dass der Herr besonders den Petrus darauf hingewiesen hat und ihn vorbereitet hat, ja ihn schon zuvor so gnädig im Segen erhalten hat, wie es in Lukas 22 steht. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Um euch zu sichten. Gerade wir in der heutigen Zeit sind doch nicht gefeit vor dem Sichten. Das ist ja des Teufels Wille und Lust, wenn wir, um der Welt zu gefallen, dies und das mitmachen und dort und da schweigen und uns in der Praxis so verhalten, als würden wir Jesus nicht kennen. Nicht wahr? Und hat er dann nur einen Finger von uns, der Teufel, dann reißt er den ganzen Leib an sich. Schämen wir uns, Christi und seines Wortes, in einer einzigen Sache, dann wird bald unser ganzes Herz matt und entfremdet sein, und wir verleugnen ihn immer mehr. Schau doch, jede meiner wissentlichen Sünden ist eine tatsächliche Verleugnung Jesu Christi. Jedes Mal, wenn ich in der Sünde lebe, spricht diese meine Tat, ich kenne Christus nicht. Nein, ich kenne keinen, in dem ich der Sünde gestorben sein könnte. Ist es nicht so, liebe Glaubensgeschwister? Ja, ich habe die Wahl. Entweder muss ich mich selbst oder ich muss Christus verleugnen. Entweder muss ich meiner Natur entsagen oder ich muss Christus absagen. In Lukas 9,23 steht, er, nämlich Jesus, sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Also hoch, dem allerelendsten Sünder soll der Fall des Petrus ein Licht sein, ein Licht in tiefster Umnachtung und Sünde und Verrat, ein Licht auf dem Weg, der der Christus selber ist, der Weg des Heils. Der Teufel hat dann schlussendlich sein Ziel an Petrus doch nicht erreicht. Und wenn er auch noch so viele Hunde auf ihn gehetzt hat, zerreißen durften sie Petrus nicht. Sie durften nur das verlaufene Kind in den Schoß seiner Mutter, in die Arme Jesu, heimjagen. Damit noch einmal zurück an das Feuer im Hof des Hohepriesters. Denn nun fiel wieder der Herrn dem Petrus ins Wort. Da er noch redete, so steht's bei Markus, krähte der Herrn zum zweiten Mal. Wunderbare Gnade und Vorhersage Gottes, mitten im größten Sündentrubel und Elend. Und doch hätte Lukas nicht das entscheidende Wort uns hier aufbewahren dürfen, dann hätten wir an dieser Stelle den entscheidenden Weckruf an das Gewissen des Petrus wohl nie erfahren. Aber Lukas darf uns jetzt das Schönste, das Heilsamste mitteilen, als da steht, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Es hat viel zu bedeuten, dass nur hier, an dieser Stelle, Jesus der Herr genannt wird, in der gesamten Passionsgeschichte, mit Ausnahme der Bitte des Schächers am Kreuz, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Hier aber steht, der Herr wandte sich um und sah Petrus an. So wie er einst hinaufgesehen hatte zu Zachäus auf dem Baum, so wandte er sich hier um, denn seine Liebe fühlt sich stets dort angezogen, wo Elend in der Nähe ist. Beachten wir diese äußerst heilsame Tatsache besonders. Bist du im Elend? Dann sei gewiss, dass der Herr jetzt seine gnädigen Augen auf dich richtet. Rufen wir vier Zeugen auf im Wort Gottes für dieses heilsame Verhältnis, der Herr und seine Elenden. Im Psalm 140 steht, ich weiß, dass der Herr die Sache des Elenden führen wird und den Armen Recht schaffen wird. Im Psalm 146, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten. Psalm 147, der Herr richtet die Elenden wieder auf, er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. Psalm 149 noch, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk, er schmückt die Elenden mit Heil. Was für ein Wort. Der Herr wandte sich also um und sah Petrus an. Ja, das Elend ist eingetroffen, das von Jesus prophezeit worden war. Und in dem Moment, wo Petrus sich scheu umsieht nach der Stätte, wo er Jesus stehen weiß, sieht der Herr ihn an. Wie bei der Berührung durch die blutflüssige Frau und Ähnlichem. Das ist der Sünderheiland und Arzt, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist der Blick des Herrn der Herrlichkeit, mitten heraus aus der Schmach, mit der sein heiliges Antlitz bedeckt war, angespuckt, geschlagen, die Barthaare ausgerauft und mitten darin der Blick der trauernden, aber vor allem der rettenden Gottesliebe. Und doch ein Blick, als spräche er, Simon, mein armer Simon, du kennst mich nicht? Siehe, die mich nicht kennen, die verurteilen mich zum Tod, schlagen mich mit Fäusten, aber noch mehr weh tut mir deine Rede, dass du mich nicht mehr kennst. Der Satan wird seines Sieges längst sicher gewesen sein, der wird zu Petrus hinzugetreten sein und ihm ins Herz geschrien haben, ha, zu spät, es ist aus mit dir. Jetzt hilft auch kein Wachen und kein Beten mehr. Verflucht hast du dich, und dein Fluch bleibt in Ewigkeit. Mein bist du, mein, mein. Aber der Herr schelte den Satan, sagt Gottes Wort. Ist dieser nicht wie ein Brand, der aus dem Feuer gerissen ist? Hat Petrus nicht in dem Blick des Herrn etwas gelesen, was ihn gerettet hat aus der Gewalt des Verderbers? Hat er nicht die Hand von neuem ausgestreckt gesehen, die ihn schon einmal vor dem Versinken errettet hat? Denn der Herr sah seinen Petrus an, als spräche er, Simon, ich kenne dich doch, und ich lasse dich nicht. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, deshalb glaube nur. Ich gehe jetzt hin, mein Blut auch für dich zu vergießen, zur Vergebung deiner Sünde. Und jetzt erfährst du, was es heißt, dass ich dir gesagt habe, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil an mir. Kehre dich nun wieder zu mir, denn ich bin dein Erlöser. Deine Sünden sind dir vergeben. Und Petrus konnte glauben, dass Gnade für ihn vorhanden ist, dass Christus ihn reinwäscht von seiner Sünde. Und da geht er hinaus, weinend, aber frei. Weg muss er von dieser Stätte der Sünde und Schande, ihn kümmern die spottenden Blicke der Knechte und Mägde nicht mehr. In tiefer Sündenscham verhüllt er sein Haupt und weint bitterlich auf dem Weg. Und so gibt jetzt auch dieser Fels sein Wasser. Auf die Weise des Evangeliums vom Sohn, nicht geschlagen mit dem Gesetzesstab des Mose, sondern durch die Liebe und Freundlichkeit des Herrn Jesus. Und da ist seine geängstete Seele zu einer geworden, die Frieden findet. So steht es im Hohelied 18. Und wenig später hat ihm der Gruß des Auferstandenen die letzten Tränen aus dem Gesicht gewischt, als man ihm das Wort Jesu ausrichtete, sagt es dem Petrus. Ist er nicht wunderbar, der Herr, so viel schöner als die Menschenkinder? Er gibt sie die Lobgesänge in der Nacht, in der tiefsten Nacht der Seele, wenn er sie ansieht. Denn schon im Tau dieser Nacht glänzt dem Petrus ja die Morgenröte. Und er weint. Er weint über seine Sünde, nicht aber aus verzweifelter Furcht und verdienter Verdammnis, sondern weil er völlig unverdienter Begnadigung inne geworden ist, weil Jesus so liebt und weil er Jesus so gekränkt hat. Darüber weint er. Und das sind rechte Tränen der Buße, Tränen göttlicher Traurigkeit, die aber doch keine Traurigkeit ist. Wie es ausgegangen ist mit Petrus? Nicht wie mit Judas, der sich verzweifelt erhängt hat. Nein, Petrus, dem gedemütigten Apostel, dem Fels, wie Jesus ihn lange vor all diesem Geschehen genannt hat, ihm war die Gnade gegeben, und das ist köstlicher als jegliches Verzweifeln, mit unverhülltem Haupt weiterhin seinen Herrn Jesus bekennen zu dürfen und bald selber mit entblößtem Rücken willig Streiche zu erleiden in einem neuen Bekenntnis und zuletzt den Herrn zu preisen im Tod als Zeugen für ihn. Der Blick Jesu auf seinen gefallenen Apostel hat wahrhaftig das zustande gebracht, was er ihm zugesprochen hatte, als er ihn zum ersten Mal sah. Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das ist verdolmetscht, ein Fels. O, dass doch auch wir sein Wort, seine Zusage an uns nie vergessen möchten. Den alten Simon, den hat Petrus verloren. Er hat sich neu in Christus wiedergefunden. So ist er zu dem geworden, was Jesus aus ihm gemacht hat. Das Wort aus Psalm 18 ist hier einmal mehr zu seinem Recht gekommen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich. Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Groß in seinen eigenen Augen war er in den Palast des Hohenpriesters hineingegangen, klein ging er hinaus, aber in göttlich gewirkter Niedrigkeit, die der Satan nicht mehr antasten durfte. Und so strömt der erste Brief des Petrus über, voll inbrünstiger Liebe, mit der er die in Anfechtung leidenden Brüder stärkt und sie ermahnt, bei ihrem Herrn auszuhalten, ohne Verleugnung, in all ihrer Verfolgung und Schmach, wenn er zum Beispiel schreibt, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Und somit ist Petrus nach Pfingsten dann der Gebetserhörung seines Herrn gerecht geworden, in Jesu Geist und Kraft, im neuen Wesen, wie er ihm zugesagt hatte, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Liebe Kinder, wir sehen deutlich, wie akribisch das für uns aufgeschrieben worden ist. Wer von uns den Herrn Jesus lieb hat, der trägt ja auch ein bestimmtes Bild von ihm in der Seele, nicht wahr? Wenn wir zu ihm beten, sehen wir da nicht, so wie wir von ihm gelesen haben, wie er die Kinder segnet, wie er frohlockt über den Glauben der kanaanäischen Frau, wie er den reichen Jüngling ansieht mit Liebe, wie er stillsteht und den blinden Bartimäus in Jericho zu sich kommen heißt und ihn fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Wie er weint über Jerusalem, wie er weint am Grab des verstorbenen Lazarus, den er gleich darauf auferweckt, wie er die Sünderin zu seinen Füßen hat, dort in Simons Haus, wie er eintritt in das Haus des bußfertigen Zachäus und wie er am Kreuz zu dem Schächer redet vom Paradies. Und dann kommt sie auch für uns, die Stunde, da lesen wir, und sehen wir mit dem inneren Auge, wie er hier vor uns steht. Der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Setze doch deinen Namen hier ein. Lieber von Gott begnadeter Mitsünder, kannst du diesen Blick ertragen? Ja, sollte ich, verirrtes Schaf, den guten Hirten da allein stehen lassen, der die Arme nach mir ausstreckt? Und mag auch mancher Hahnenschrei des Gesetzes unser Herz nicht brechen können, wenn er uns verklagt und verdammt, aber sieh doch den Blick Jesu, seinen suchenden Blick der gekreuzigten Liebe auf dir ruhen. Gib nicht sein Blick dem Hammer des Gesetzes erst die heilsame Kraft, dass er unser Herz zur rechten Buße zerschlägt und uns weinend niederbeugt? Schreibt uns nicht gerade diese Sache im Wort Gottes so eindringlich ins Herz hinein, ohne Glaube keine Buße, aber ohne Gottes zuvorkommende Gnade gar kein Glaube? Hätte nämlich der Herr nicht gebeten für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre, dass er nicht verlischt für immer, dann wäre der Mann auf ewig verloren gewesen. Dann hätte er wohl unter Tränen Buße suchen können, gefunden hätte er keine mehr. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich oftmals innerlich und auch laut aufgeschrien, Herr Jesus, schau auch mich an, bitte schau mich an. Und gepriesen sei er, dass er uns arme Sünder täglich, stündlich ansieht, wie er Petrus angesehen hat. Wir sollen nicht und wir brauchen auch nicht auf besondere Erscheinungen warten, wie es die Schwärmer tun. Wir müssen nicht auf einen Berg steigen und in die Wolken gaffen. Nein, hinein ins Wort mit uns, ins Evangelium, in die Predigt, in die Botschaft von Christus. Da leuchtet uns sein Angesicht. Die ganze Botschaft, jedes seiner Worte ist durchdrungen von seinem Auge auf uns, von seinem heilsamen Blick. Hören wir es noch einmal. Bedenken wir es immer wieder, erfreuen wir uns immer wieder daran. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Nun, was heißt denn wahre Buße tun, wenn uns der Heiland ansieht in seinem Wort? Nicht wegsehen heißt es, sondern nun von uns aus den Heiland ansehen und dann hingehen und vor Scham bitterlich weinen. Nicht heißt es, dem Herrn weiter etwas vorgaukeln und allerlei darstellen wollen, irgendwelche selbsterwählten Werke fadenscheiniger Buße tun und trickreich auszuweichen. Auch nicht zu dieser oder jener psychologischen Mistpfütze gehen und uns erst darin waschen wollen, um dann ein bisschen schöner vor seinem Angesicht erscheinen zu können. Nein, damit besudeln wir uns ja nur noch mehr. Auch nicht diese oder jene selbsterwählten Werke ausüben und eifrig geistliche Kämpfe und Streitgespräche mit anderen beginnen und tausend Vorsätze fassen, wie ich mein Leben bessern wolle und dabei frömmer werden könnte, um Jesu Herz zu erweichen, damit er sich meiner annimmt? Nein, der Herr verlangt, wenn er uns gnädig ansieht, keine andere Buße, als dass auch wir ihn ansehen, in seinem Wort unter Tränen, damit er uns aus unserem Sünderelend herausholt, sei es so groß und schlimm, wie es will. Er will, dass uns geholfen ist, und er schafft das auch. Diese Gesinnung will er haben von uns. Wir sind arme, verlorene Sünder, die ihn, den Heiland, alle Zeit bitter nötig haben, ihn allein, der sich über uns erbarmt und uns die Sünden vergibt, der uns sein Blut und seine Gerechtigkeit aus Gnaden zum Schmuck gibt und zum Ehrenkleid, womit unsere sündige Blöße bedeckt sein muss, weil wir sonst in unseren Sünden sterben werden. Wenn unser Herr diese Gesinnung an uns sieht, dann sind wir fertig mit unserer Buße. Mehr können wir nicht tun, er aber wird seines Amtes walten an uns, nämlich Sünder selig zu machen. Das ist sein Amt, das wird er tun. Wenn wir seinen Gnadenblick verstanden haben, wie er uns ansieht, dann müssen wir uns nur festmachen in ihm, müssen dableiben, dürfen uns in ihn hinein lieben und nichts anderes mehr denken, fühlen, hören, lieben und ehren als nur ihn, so dass wir unzertrennlich mit Jesus zusammen sind, ja, dass er uns näher ist als unser eigenes Herz, so dass wir von und zu ihm sagen können, wie es 18 Mal im Hohelied steht, mein Geliebter. Ein Beispiel, 2,16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und ist das Wort aus Psalm 32,8 nicht eine herrliche Bestätigung seiner Liebe zu dir? Ich will mein Auge auf dich richten. Ist es nicht wunderbar, so ein Wort des Lebens aus Gottes Mund zu hören? Ist das nicht wahr und lebendig geworden für Petrus in seiner schlimmsten Stunde? Und wenn auch wir hier auf Erden endlich zu diesem einfachen, kindlichen Stand gekommen sind, dann ist für uns das Höchste an Vollkommenheit erreicht, was hier und drüben erreichbar ist, nämlich Christus, unser Leben. So wie Paulus es ausdrückt im Heiligen Geist an die Galater, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Deshalb bitten wir unseren Herrn Jesus, dass er uns stets mit dem Gnadenblick seiner Augen leitet bis ans Ende hier. Ihm haben wir es zu danken, dass wir auch wieder aufstehen durften und noch dürfen, dass unser glimmender Docht nicht ausgelöscht wurde und dass wir als die geknickten Rohre nicht vollends zerstoßen wurden und dass unser schon erloschener Glaube wieder angezündet wurde von oben her. Dafür hat der Liebesstrahl der Augen unseres Herrn gesorgt. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. O, dass uns unser lieber, herrlicher Heiland immer wieder lesen und immer wieder inne werden lässt in seinem hellen Wort wie viel, wie unendlich viel Vergebung bei ihm ist. Wie der Liederdichter schreibt: Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht. Liebe, dir übergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die mich überwunden und mein Herze hat dahin. Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch, mit Leib und Sinn. Liebe, dir übergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Und nun, Herr Jesus, du wunderbarer Heiland, schau du uns bitte auch ganz gnädig an in unserer letzten Not. Dann, wenn wir sonst nichts mehr sehen können, dann lass den Blick deiner Augen uns in die Seele leuchten. Amen. Amen.